Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir am Stammtisch sitzt der Andreas Loos von Fokus Theologie und RefLab. Hoi, Anni, freut mich.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier heute wird.
Bin ich auch und gespannt sind wir vor allem, weil wir heute Madeleine Straub zu Gast haben. Madeleine, du bist Präsidentin von der Stiftung Boldere. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, ich habe mich gefreut und bin gespannt, was dir mir fragt.
Ich frage zuerst dich, Anni, was ist Boldere für dich? Was hat dir das Wort Boldere gesagt? Und ich gefunden habe, komm, Boldere wird 75, jetzt machen wir einen Podcast dazu.
Ja, also es gab mal ein paar Momente, da musste ich erstmal nachfragen, habe ich jetzt Bouldern oder Bouldern verstanden? Und da fehlt natürlich ein Buchstabe. Also es hat in erster Linie nichts mit steilen Kletterwänden zu tun, die man in Hallen oder so hochklettert. Und dann habe ich aber dieses Tagungszentrum und diesen Ort, ich war noch nie persönlich da, aber ich habe ihn kennengelernt, weil wir uns beschäftigt haben in unserem Podcast Geistzeit mit der feministischen Theologie in der Schweiz. Und da spielt Bouldern als Ort, als Brutstätte, als Innovationszentrum für feministische Theologie eine ganz zentrale Rolle, ist überhaupt gar nicht vorstellbar ohne Bouldern. Und was mich immer irgendwie so aufmerksam und auch vibrierend gemacht hat, ist, wenn man Leute hört, die davon erzählen, wie das damals war. Und deswegen kenne ich Bouldern nur vom Hörensagen. Ich habe mich reingelesen. Ich finde das interessant. Vermutlich das Nächste ist, dass ich da mal wirklich vorbeifahre und den Ort mal versuche, auch ein bisschen zu spüren. Ich finde also, irgendwie geht von diesem Ort, wenn Leute drüber reden und ich drüber lese, immer noch so ein Spirit aus. Und das finde ich einfach eine schöne Sache.
Ja, das ist interessant. Mir ist sehr ähnlich. Mir ist es auch vom Wort ausgegangen. So meine Boulder-Biografie quasi, aber die fängt viel früher an und ist darum viel weniger reflektiert als deine. Mir war Boulder so ein Wort, das bei uns im Pfarrhaus zum Martalen manchmal am Familientisch gefallen ist. Und als Kind hatte ich natürlich keine Ahnung gehabt. Ich wusste, es ist irgendein Wort, das. Ja, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, es ist irgendein Geist damit verbunden und glaube ich, ein bisschen unbequem manchmal. Und zugleich habe ich es nicht ich habe es so mit Poltern irgendwie verbunden als Kind. So Bouldern, Poltern. Und habe dann irgendwann viel später gemerkt, dass das gar nicht so weit weg ist, glaube ich, von Poltern. Und ja, und auch schön, dass ich eben, ich schreibe jetzt ja schon relativ viele Jahre für die Bouldern Text, wo man eine Tageslosung jeweils ein paar Mal im Jahr darf auslegen. Und so über den Umweg irgendwie wieder zu dieser Boulder zurückkommen, ist irgendwie noch schön. Ja, jetzt haben wir unsere Boulder-Biografien kurz umrissen. Wie ist deine, Madeleine? Wie bist du zum Boulder gekommen?
Ich habe eine ganz lange Boulder-Biografie. Meine Mutter ist, als ich 12-jährig war, schwer krank und hat im Spital Boulder-Texte bekommen von einer freiwilligen Besucherin. Und seitdem hat sie, also bis sie gestorben ist, jeden Tag die Boulder-Texte gelesen, die am Morgen Gruß geheißen haben zuerst. Und dann habe ich immer gedacht, was ist das? Es hatte so komische Schrift und dann dachte, was ist das? Aber ich habe es nie gelesen. Dann habe ich studiert an der Schule für Soziale Arbeit und wir mussten gucken, eine langweilige Woche auf den Bouldern lernen spielen. Wir haben alle nicht gewusst, warum. Es hat geregnet. Es war grusig gewesen. Es war langweilig gewesen. Wir hatten Hunger gehabt. Und eines Abends sind wir in die Küche eingedrungen und haben den Kühlschrank leer gegessen.
Haben die nicht gekocht auf Bouldern?
Nein, wir sind bedient worden, weil wir ja das alles spielen. Aber wir haben nicht gespielt, weil es langweilig war. Und dann habe ich gedacht, was passiert jetzt, wenn man so etwas macht? Und es ist nada, nichts passiert.
Also was, wenn man gerade den Kühlschrank einbrechen?
Wenn man gerade den Kühlschrank einbrechen und kalte Wienerli essen. Es ist nichts passiert und das war für mich wie ein Schlüsselerlebnis. Und dachte, also erstens sind alle Türen offen, die Küche ist offen, der Kühlschrank ist offen, dann hat es kalte Wienerli, die man essen und sonst noch Sachen. Und es hat niemand negativ reagiert. Also das ist ein spezieller Ort. Das war für mich so die erste Begegnung mit dem Ort. Und irgendwann hat es dann aufgehört zu regnen und man hat dann die Umgebung gesehen. Und dann bin ich treues Mitglied geworden vom Trägerverein. Damals hat man einen Gotter und eine Götti mitbringen, wenn man das geworden ist. Und dann im 1979 sind wir als Familie nach Boulder gezogen, weil mein Mann Studienleiter geworden ist und sind im 81 Gesamtleiter von Boulder. Und weil man mir so viele Geschichten erzählt hat von Frauen, von Leitern, die ein Sträusschen auf den Tisch gestellt haben und die Hausbeamtin das zweite Sträusschen und man gewusst hat, nein, also so eine Leitermami werde ich nicht, ist dann für mich die Zeit gekommen, wo ich in der Disputation 84 in der Kommission mitgearbeitet habe und gemerkt habe, da passiert etwas, wo ich gar nicht dazu stehen kann. Nämlich, dass die hohe Kirchenleitung die Hand legt über eine Bewegung. Und das ist dann wirklich eine Machtfrage geworden. Gleichzeitig ist die Schweizerische Evangelische Synode aufgeleistet worden, sagen wir mal. Und das war dann mein Betätigungsfeld gewesen. Und Bouldern war aber immer ein Stückchen präsent gewesen, durch die Familie, durch den Hans, sie können auf Boulder gross geworden. Ja, und im 83 hat man mich noch angefragt und ganz ernsthaft bekniet, Killerrätin zu werden. Ich habe das dann abgelehnt, worauf der Rudi Reich unser Killerratspräsident wurde. Es ist Killerrat und der Killerrat. Und ich habe Anfang 2014 gehört von einer Freundin, man wolle jetzt aus Boulder ein Hotel gar nicht machen. Und schon vorher im 12. hat es eine Zukunftskonferenz gegeben und eine wüste Vereinsversammlung. Und also ich habe gedacht, das geht hops, wenn man jetzt nichts macht. Und dann?
Also vielleicht noch, Boulder war hier, kann man sagen, ein Tagungszentrum, ein kirchliches, oder? Mit Hotelbetrieb, aber defizitär. Kann man das so sagen?
Boulder ist das jetzt immer defizitär.
Okay. Das ist quasi die Aufgabe von Boulder.
also gut, geschwind ein Exkurs in die Vergangenheit. Boulder wird 75. Gründerlegende heisst ja, dass der Hans-Jakob Rinderknecht im Tram im 44 Leute gesehen hat, die traurig reingeschaut haben und für die hat wohl einen Ort schaffen, wo sie wieder
können. Im Tram oder im Traum? Im Tram.
Im Tram.
Im Tram.
Und sie konnten Hoffnung schöpfen, wo sie sich können orientieren konnten. Aus dem sind Jugendtagungen, es gibt ja zwei Jugendhäuser auf den Boulder entstanden, aber vor allem auch Tagungen mit zum Beispiel der Firma Rieter, die gekommen ist und zwar nicht einfach mit dem Kader oder mit den Arbeitern, sondern das gemischt hat. Das sind Querschnittstagungen, dass alle einander gehört haben, ihre Stimme gehört haben, wie geht es uns bei Rieder, was ist unsere Zukunft und so weiter. Dann sind im Boulderhaus Zürich Tagungen mit Hausfrauen, aus dem ist dann langsam aber sicher die feministische Theologie entstanden. Dann hat es auf den Boulder sehr viele Tagungen gegeben, ich habe schon gesagt, für Menschen, die keine Stimme haben, das sind zum Beispiel geschiedene Frauen und Männer gewesen, weil dazumal in den 60er, 70er Jahren war das noch das Tabu gewesen. Und dann von 70 an Tagungen für Schwule und Lesben. Aber noch ganz viele andere, also politische Themen wie Subversion, wie Jugendunruhen, also man war immer auch aktuell gewesen. Und von 2011 her, wo der Killerrat Studienleiterin integriert hat, hier bei euch in der Zentrale, hat es kein Programm mehr gehabt. Also hat man gelebt von Gastgruppen. Und die sind, wie macht man das? Oder die muss man gucken, Marketing machen und so weiter. Die sind halt weniger geworden. Und vor allem, und das nehme ich am Kellerrat wirklich sehr übel, und am damaligen Vorstand, man hat nicht diskutiert, aber mir ist nicht klar geworden, wie man diskutiert hat für eine Übergangslösung. Es war einfach knall und voll, Punkt, das war dann. Und dann haben die zwei Jahre lang hilflos, ich weiß auch nicht, was sie wirklich gemacht haben. Und im 14. hat man wollen zumachen, bis auf einen kleinen Teil, und man wollte das Hotel gar nicht machen. Und dann hatte ich zwei schlaflose Nächte und dann habe ich ein paar Leute zusammengetrommelt und dann haben wir den Vorstand gestürzt. Ein Putsch, würde man dem sagen. Und dann habe ich es halt müssen selber machen. Und was ich angetroffen habe, war gähnende Lehre. Gähnende Lehre. Die Küche war kaputt, die einzelnen Zimmer waren kaputt. Es hatte keine Mitarbeitende, es hatte einen hilflosen Hotelier.
Also ist es richtig runtergekommen, Bouldern?
Also völlig, völlig, also völlig, ich kann das gar nicht vorstellen. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, wir haben kein Geld, aber wir haben Schulden, wir haben 6 Millionen Schulden angetreten. Jetzt tun wir zuerst das Hotel ein bisschen zu Wege machen, dass man das brauchen kann. Mit einer Turnaround-Managerin. Und die hat dann wirklich ein super Konzept gemacht. Dann haben wir ein Hotelier angestellt nach einem Jahr. Wir haben eine neue Küche gehabt, wir haben das Herzstück von Bouldern top saniert gehabt, der Orion und so weiter. Einfach Step by Step. Und dann haben wir gefunden, ja, das kann es ja nicht sein, das machen wir jetzt noch. Und eins der Ziele war von Anfang an, dass die Boulder in eine Stiftung umzuwandeln. Weil die Statuten, die alten Statuten vom Trägerfremd vorgesehen haben, laut Artikel 17, dass wenn Boulder Hops geht, geht alles zum Kirchenrat, das ganze Vermögen. Und da muss man wissen, das ist eine sehr gewaltig grosse Landreserve. Also Kirchenrat hat das Plateau
gegeben. Und recht gutes Land, oder? Also das Land ist etwas wert, dort oben am Zürichsee.
Wohnland. Und der Prozess um Stiftung werden war ekelhaft. Schlussendlich haben wir es nur stand gebracht mit einem Staranwalt von der Bahnhofstrasse. Und jetzt sind wir da und wir sind steuerbefreit. Das Hotel natürlich nicht, das Hotel ist eine eigene AG. Wir haben unsere Aktivitäten. Also das eine ist das Hotel, das andere ist die Naturnähe vom Plateau. Das ist jetzt. Wir haben sogar Hermelin. Wir werden ein kleines Biotop machen, wo es den Ringelnatteren gibt und Frösche und dann fressen. Und dann die Wohnüberbauung. Ich glaube fast, ich werde am Samstag, am Jubiläum, eventuell können sagen, es hat keine Einsprache gegeben. Das heisst, dass wir Ende Jahr anfangen können. Es gibt 60 Wohnungen. Es gibt schöne Wohnungen, keine Luxuswohnungen, im Gegenteil, einfache Wohnungen. Sie sind gemeinschaftlich ausgerichtet. Das heisst, wenn man mit dem Auto kommt, das müssen ja viele machen, weil es weit oben ist, dann kommt man in die Tiefgarage, kommt man rauf und kann im Trockenen sein. Wenn ich aber gehe zur Tür raus und in die Wohngasse, dann treffe ich immer Leute. Und das war das Ziel, oder? Dass man da nicht ein steriles Zeug macht. Es hat dann auch Gemeinschaftsgarten, Naschhecken und so weiter. Das ist das.
Dort sind aber für mich, bei dir habe ich das Gefühl, zwei Begriffe so ein bisschen zentral waren, wo ich das Gefühl habe, sind auch bei dir, Andi, so ein bisschen aufgekommen. Und das ist, wir sind eine Lerngemeinschaft und so die Gerechtigkeitsfrage. Und mit verbunden Machtkritik. Ich könnte mir sagen, das ist so ein der Geist von Bouldern. Also um diese Begriffe herum.
Also was ich verstanden habe, auch wenn man zum Beispiel mal eintaucht in die Autobiografie von der Marga Bührig, da beschreibt sie, dass als sie hingekommen ist, sei das noch ganz stark so gewesen, dass man schon bei aktuellen, auch heißen Themen ansetzt, die die unterschiedlichen Gruppen haben, Jugendliche, Arbeiterinnen und Arbeiter, also all die auch schon genannt worden sind, die, die eher so ein bisschen marginalisiert sind, also die, die jetzt nicht so ja, eine fette Stimme haben. Und man hat schon bei dort angesetzt und diese Fragen versucht aufzunehmen, aber eigentlich ist man von dort relativ schnell zum Bibeltext übergegangen. Also man hat die Bibel und die Bibelarbeiten, das waren wohl tolle Bibelarbeiten, also sie nennt ja auch die entsprechenden Namen, eben von Hans-Jakob Rinderknecht und Theophil Vogt und Paul Frener und sagt das, und auch sie selbst, die konnten das gut. Und sie sagt aber, damals war einfach noch so, und das war ja insgesamt auch ganz stark, das Wort Gottes, Menschen...
Also von welcher Zeit reden wir da? Also vielleicht so ein bisschen zum Einordnen.
Naja, also...
Von den Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre.
Genau. Und das galt dann noch, also jetzt theologiegeschichtlich und so sind, oder auch so was die ganze geistliche Verfasstheit angeht, das war so damals der Weg. Und sie beschreibt dann eben, wie sie in den ersten Jahren, als sie dort als Studienleiterin und später ja auch als Leiterin von Bouldern gearbeitet hat, wie sich das Ganze geändert hat, nämlich ein Demokratisierungsprozess. Das erste war, es sind nicht nur die Expertinnen und Experten, die Bibel auslegen und dann fragt man sich, was heißt das jetzt, sondern es wurde immer mehr ein Gespräch miteinander. Dann kommt in das Gespräch immer mehr die eigene Erfahrung der Leute. Es kommt immer mehr zu einem Austausch. Es kommt immer mehr zu einer gemeinsamen, ja, zu einem gemeinsamen Experimentieren und Lernen. Also die Hierarchien gehen weg. Und das scheint mir tatsächlich etwas zu sein, was Bouldern und diesen Spirit, diesen Geist dort dann sehr, sehr stark ausgemacht hat. Ich frage mich heute, da kann ich leider nicht sagen, aber ich frage mich heute, wie viel verdanken wir auch als Kirche im Hinblick auf kirchliche und theologische Erwachsenenbildung nicht Bouldern und den Leuten, die das dort erlebt haben, die das dort aufgegriffen haben und haben das von dort wieder zurück in die Kirche getragen. Also eine Art theologischer Bildung, die eben nicht einfach auf Expertentum und da vorne spricht einer und hält ein Referat und alle anderen finden es toll oder nicht und so und dann vielleicht noch ein bisschen Diskussion, sondern wirklich, man erarbeitet sich die Themen gemeinsam und man lernt auch, Marga Bürig sagt, ich zu sagen, ich mit meiner Erfahrung bringe meine Perspektive auf diese Dinge ein. Und die Perspektiven waren ja dann weit. Schwule, Lesben, Frauen, alle diese Marginalisierten, das kommt jetzt rein. Das haben die eingeübt. Es war ein Riesenexperiment. Das, finde ich, war für die Gründungszeit und dann diese ersten Übergänge in der Weiterentwicklung, war das wirklich ein Hauptaspekt.
Ich bin froh, dass du das sagst. Also für mich ist es natürlich ganz klar. Also ganz klar, Bouldern ist ein Ort, wo man sich mit den Bibeln, aber auch mit dem Glauben, mit dem, was der Glaube mit mir macht, nicht nur auseinandersetzt, sondern auch will etwas mitnehmen. Also wir haben dem immer gesagt, sagen sie immer noch, sich begegnen und sich auseinandersetzen und Hoffnung schöpfen. Ich denke, der Begriff Hoffnung ist so wie das, was wir mitgenommen haben aus dieser Zeit, die du jetzt gesagt hast. Jetzt muss man sich aber fragen, in dieser Zeit, wo Lehre geherrscht hat, und die ist ziemlich lang gewesen, wo theologische Lehre
also eine Lehre mit zwei E.
Ja.
Gut.
Geherrscht hat.
Das andere kann ja auch herrschen.
Was ist dort passiert? Mit anderen Worten, was ist passiert in der Gesellschaft? Ich gehöre nicht zu denen, die lamentieren, dass man aus der Kirche austritt und so Zeug. Das ist nicht mein Ding. Aber es ist doch in der Gesellschaft etwas passiert, wo ich denke, es hat sich wie diversifiziert. Also es ist nicht mehr wie eine Grundlage der christlichen Glauben und man kommt über den ins Gespräch, sondern man kommt über gesellschaftliche Themen, man kommt über individuelle Problemstellungen ins Gespräch Und dann ist die Frage, was macht man denn mit der Bibel? Wie geht denn das? Ich denke, wenn ich es jetzt so zurückschaue, man hat immer auf den Bouldern den theologisch-inhaltlichen, ethischen Zugang gehabt, aber es ist je länger, je weniger explizit geworden. Es gehört zu den Wurzeln. Und wo das passiert ist, wo der Kirchenrat ausgestiegen ist und wir dann mit dieser Lehre da gestanden sind, bin ich wirklich, ich glaube, das war die grösste Herausforderung, war konfrontiert mit, Boulder hat einen schlechten Ruf, das ist ja Kirche. Wir wollen nichts mehr von Kirche, wir wollen nichts mehr. Und dann hat der Kirchenrat nochmal einen riesen Fehler gemacht. Sie haben gleichzeitig die Subvention gestrichen und die Kirchenpflegetagungen abgezogen. Das war einerseits finanziell das grösste Loch. 7 Tagungen an 2 Tagen mit diesen 100 Leuten, das schenkt ein.
Also man hat sich dann halt einfach auf Kappel konzentriert.
Man musste auf Kappel. Was genau. Atmosphäre war ganz anders. Gewesen. Und es war ja dann nicht mehr keine Pflegetagung von Bouldern oder von einer Bewegung, sondern es war im Kirchenrat respektive gesamtkirchlichen Dienst ihre Tagung. Das habe ich sehr gravierend gefunden. Ebenso, dass der Kirchenrat nicht in der Lage ist, in einer Übergangssituation zu sagen, Kirchenpflegetagungen finden noch 2-3 Jahre auf Bouldern statt und Aus- und Weiterbildung darf nach wie vor, auch wenn es teurer ist als Kappel, gewisse Tagungen auf den Bouldern machen. Schuffelberger weg. Und das war es dann wohl. Und dann war es wirklich ganz schwierig. Meine Gespändli im Vorstand, die haben von Kirche nicht mehr wissen. Der Trägerverein ist lang.
Aber ist das, also jetzt tun sie so ein bisschen, der Kirchenrat sitzt jetzt nicht am Tisch, darum muss man die Sprache, also ich höre das jetzt so als eine gewisse Sprachlosigkeit oder eine Dialogunfähigkeit. Ja. Ist die nicht auch beidseitig gewesen? Sicher. Also hätte das Bouldern nicht auch ein bisschen geschickter können machen können? Manchmal Aufmüpfigkeit ist manchmal gut, aber wenn es geht darum, eine Transformation zu machen, ist es vielleicht auch gut, einen Schritt auf den anderen zu machen, statt immer zu denken, wir machen es eigentlich schon richtig und ihr zieht uns den Stecker.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, was du sagst, Felix. Also sicher hat der Vorstand keine Vision gehabt. Wie könnte man es denn machen? Mhm. Gar nicht. Sicher hat man Angst gehabt. Also was macht, wenn es ganz hops geht und so. Und ist wirklich gelähmt gewesen. Also da hat es auf beiden Seiten Fehler gegeben. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Protokolle von diesen Sitzungen nicht gelesen. Ich habe mich nicht in das hineinbegeben, sondern habe gewusst, jetzt musst du zurück und jetzt musst du.
Ja, aber es ist eigentlich noch interessant, oder? Also, wir müssen jetzt ja nicht zu fest ins Detail gehen, wer jetzt da was gemacht hat, aber dass, wenn du sagst, also dass quasi bei Bouldern, wo jetzt ja die Jubiläumsschrift heisst, was? Visionen in einer visionslosen Zeit und ja für sich immer in Anspruch genommen hat, visionär zu sein und sicher auch in vielerlei Hinsicht war, hat am Schluss eine Visionslosigkeit geherrscht, oder? Ja. Also es ist wie, man hat so wollen weitermachen wie bisher, ja. und hat gemerkt, das geht irgendwie nicht mehr, weil ich denke, es ist auch, wahrscheinlich ist halt die Zeit von der, ja, Heimstätte würde Bouldern wahrscheinlich gerade eine Decke geben, wenn man das Wort für brauchen. Aber Bouldern ist ja nicht allein, dass so Tagungszentren oder eben früher hat man gesagt Heimstätten, dass die entweder ganz zugegangen sind oder sich transformiert haben. Eben Ittingen, da gibt es ganz viele Beispiele, wo ja auch nicht mehr so sind, wie es vor 50 Jahren gewesen sind. Also man ist ja so an einem Punkt gekommen, wo vielleicht einfach das Modell auch nicht funktioniert hat.
Also das stimmt absolut. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie Ittingen jetzt strukturiert ist, aber Bouldern ist das Einzige, das unabhängig ist.
Mhm.
Und das war schon mein Ziel gewesen. mit Leuten zusammen das erhalten, weil ich einfach nicht wollte, dass das kaputt geht. Oder? Weil, und jetzt müssen wir fragen, warum soll Boulder nicht kaputt gehen?
Genau, das ist die entscheidende Frage.
Die erste, also wenn ihr den Film schauen könnt, seht ihr das. Mein erster quasi Leitsatz war, da steht eine Linde vor dem Bistro und die Linde hat starke Wurzeln und ein wunderbares Blätterwerk. Wir können aufbauen, wir können Kraft tanken aus den Wurzeln, so ein bisschen, wie ihr es gesagt habt. Oder und wir können durch das Blätterwerk den Horizont sehen, die Augen auftun, ein bisschen hinterher legen, durchschnaufen und denken, es ist wunderbar. Also das war das erste Bild, das ich damit geschafft habe. Dann haben wir relativ geschwind eine Vision gemacht. Die heisst, Boulder inspiriert Menschen, sich für eine solidarische Gesellschaft und nachhaltige Lebensräume zu engagieren. Das ist unsere Vision.
Hm.
Und dann haben wir ein bisschen tun mit dem Hotel. So ein Hotelmanager sagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Mein Hotel muss rentieren und was ändert mit dem. Aber das geht jetzt auch. Also das müssen wir lernen. Und dann für ein bisschen persönlich habe ich gemerkt, aber nein. Bis wir einen Plan haben für die Wohnüberbauung, bis wir ein ökologisches Plateau haben, bis wir ein soziales Projekt haben, das dieser Vision entspricht, brauchen wir, ich weiss Gott, Inhalte, wo man wieder sich auseinandersetzen und begegnen. Und dann haben wir ein paar Versuche gemacht, sind gescheitert. Dann stand ich in der Küche und koche oder weiss auch nicht mehr, und sage zum Hans, musst du etwas machen? Musst du jetzt einfach etwas machen? Du musst Leute auf Boulder bringen. Und dann sind die vier Themenreihen entstanden. Theologisch Boulder, literarisch Boulder, politisch Boulder, ökologisch Boulder. Und er hat dann so bis zu 6-7 Veranstaltungen gemacht, mit namhaften Persönlichkeiten, wo es langsam aber sicher vor der Pandemie wieder eine Boulder-Community gegeben hat. Es sind auch ganz namhafte Leute gekommen, am meisten beim Franz Holer. Also, auf jeden Fall ist die Pandemie gekommen und dann ist es uns gegangen, wie ganz vielen anderen auch. Es hat lange gedauert, bis wieder Leute gekommen sind. Und jetzt hat der Hans das aufgehört. Wir haben eine Veranstaltungskommission, die anders zusammengesetzt ist, die ein anderes Publikum auch anspricht. Aber der Grundgedanke ist da. Nur bin ich wie dir auch konfrontiert damit, dass Menschen, die sich zwar für die Vision interessieren, mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Lebenserfahrung, ohne religiöse Sozialisierung, ohne Bezug zu einer Kirche, das jetzt machen. Und da denke ich, da muss unbedingt in den nächsten 2-3 Jahren der Transformationsprozess weitergehen und man sagt, die Werte, die uns die Bibel übermittelt, die sollen nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln oder auf dem Handy sein, sondern die sollen auch besprochen werden.
Also da wären wir ja vielleicht bei dem Grundproblem, das ja nicht nur Boulder betrifft, sondern auch Kirche, oder ich weiss nicht, ob es ein Problem ist. Problem ist es eigentlich nicht, es ist einfach ein Zustand. Wo du gesagt hast, also früher ist der Glaube quasi die Basis gewesen und sicher auch viel sag jetzt mal, biblische Sozialisation, auf dem hat man aufbauen und das ist quasi die Basis gewesen. Und jetzt dann ist man vielleicht im besten Fall auf existenzielle Fragen zu reden gekommen, auf Basis von dem. Und wenn ich dich recht verstehe, ist jetzt die Bewegung wie umgekehrt, dass wir haben die existenziellen Fragen, die Basis sind, die tatsächlich alle verbindet, das Zweifeln, das Suchen nach Sinn, all die Katastrophen, die uns Angst machen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie bringen wir den Glauben ins Gespräch oder die biblischen Texte ins Gespräch, wo gar keine Basis mehr sind, oder? Also das ist ja vielleicht so die gemeinsame Herausforderung, oder? Ohne dass es eben dann von der Lehre mit zwei E auf die Lehre kommt, die dann auch wieder sagt, wie es sein sollte, oder? Also das wollen wir ja auch nicht. Also wenn das, was du beschrieben hast, eben dass es eine Demokratisierung ist, dass wirklich ein Gespräch ist miteinander, kann es ja nicht sein, dass ich nach dem Schluss sage, ja, und da steht es noch in der Bibel und so ist es dann übrigens.
Ich stelle fest, dass die Paulusakademie expliziter mit diesen Fragen umgehen kann. Und ich bin letztens lange zusammengesessen mit einem ganzen Crew. Hat damit zu tun, dass sie ganz stark das müssen, weil sie kirchlich finanziert sind.
Also weißt du expliziter, dass sie expliziter müssen, quasi Glaubensthemen dann noch, oder von dem ausgehen, oder was?
Ja, kirchliche Themen, Glaubensthemen. Nicht oft, aber immerhin doch so, oder? Dass ich um jeden Tag, sie machen ja unglaublich viel. Und das haben wir nicht und das wollen wir nicht. Ich glaube, es ist wirklich ein Suchen von einem Weg. Und wenn man mich so fragt, dann sage ich oft, die Vision und der Zweckartikel von dieser Stiftung, das ist ein Credo.
Aber jetzt ganz konkret, das würde heissen, wenn ökologisch Boulder eine Veranstaltung macht und über Klimakatastrophen oder Biodiversität oder was auch immer diskutiert und die diskutieren einfach über das und der Begriff Schöpfung oder Glauben kommt nicht vor, dann bist du nicht ganz zufrieden. Das ist doch, dann nicht Bouldern. Das könnte dann irgendwo sonst stattfinden.
Ja, aber das macht ja nichts, weil also wir haben ja keine Studienleitung im Moment und das muss ganz sicher, sagt der Film, klar, da muss, wenn wieder ein bisschen Geld hat, dann muss jemand sein, der diesen Bereich gestaltet. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe zwei Enkelinnen. Ich habe 6 Enkel. Die eine ist 18, Klimastreik, Zefi. Die andere ist 16, Klimastreik, Pfadi. Was schwätze ich mit denen? Ich schwätze mit denen nicht über den Glauben. Ob schon beide kirchlich sozialisiert sind, die haben katholische andere für mich. Aber es ist das Gemeinsame. Wir sind miteinander an dem Thema interessiert. Und ich frage beide hin und wieder, so ein bisschen, warum macht ihr das? Habt ihr Angst? Dann sagt die eine ja, die andere nein. Und das ist in dieser Ausgangssituation. Ich denke, Bouldern muss wieder lernen, nicht dozieren, sondern mit den Leuten aufgrund von Themen schauen, nicht nur, wo drückt der Schuh, sondern was können wir machen. Und das halt auch verstehen in einem grossen religiösen Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass man heutzutage über Klimakatastrophen diskutieren kann, ohne nicht an indigene Völker zu denken, die sowieso kein Wasser haben, ohne nicht auch an Nahen Osten zu denken, Afghanistan und so weiter. Also ich glaube, das muss man lernen. Aber das muss man lernen. Oder? Das ist vielleicht die neue Herausforderung von der Erwachsenenbildung, wenn es die noch gibt. Und da rein kann es dann sein, dass es der eine oder andere biblische Gedanke kommt, aber es kommt vielleicht auch muslimische Gedanken und jüdische Gedanken.
Ja, also das würde ich auch ein bisschen stärker machen, weil also andere machen es halt gut und andere machen dieselben Themen besser als wir. Und da frage ich mich schon, was wäre dann jetzt unser Beitrag? Und ich formuliere das für mich so gerne so allgemein, dann durchaus in ökumenischer und auch in interreligiöser Weite, aber doch so allgemein, der besondere Beitrag, den wir leisten können als, als Kirche, als reformierte Kirche ist, wir bedenken diese Themen gemeinsam mit anderen, aber wir bedenken sie auf dem Umweg über Gott. Und das ist auch das nicht das Alleinstellungsmerkmal, aber das Besondere, weil das ist doch auch das, was Interesse weckt. Also es gibt mittlerweile so viele Angebote zu diesen Themen, Ökokrise, die Psychokrise, und was weiß ich, was wir sonst noch für Krisen haben. Also wenn man dort irgendwie auch nur einen Fuß in die Tür kriegen will, dann finde ich, muss man schon sich auch selber ernst nehmen und sagen, wir kommen aber aus der Perspektive und wir tragen zur Diskussion dann das und das bei. Wie gesagt, im Gespräch mit allen, die interessiert sind, aber dieses Interreligiöse, dieses Ökumenische, dieses auf dem Umweg über Gott, das ist doch dann der Beitrag, der, wenn überhaupt, die Leute auch interessiert und sagt, naja, okay. Und da ist natürlich schon das gesamtgesellschaftlich, ja, reden wir doch nur mal über Themen wie jetzt auch Spiritualität oder so. Ja, das ist gesellschaftlich ein gefragtes Thema. Die Leute kommen aber kurioserweise kaum auf die Idee und klopfen bei Theologie und Kirche bei den Religiösen an und sagen, die haben dort was zu sagen, die haben dort interessante Ideen, das inspiriert uns. Da sind wir momentan weitestgehend noch draußen. Und ich halte das für eine große Herausforderung, dass wir lernen, was ist denn da unser spezifischer Beitrag? Weil ansonsten übernehmen und überfordern wir uns oder verkaufen uns unter Wert.
Also das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung, wo quasi all die Organisationen, die wir jetzt da auch vertreten, drinstecken, also für Reformiert ist das ja auch, wo der Anspruch hat, rauszugehen und Themen aufzugreifen, wo gesellschaftlich relevant sind und auch existenziell relevant sind. Was ich viel darüber nachdenke, ist, ob nicht Hoffnung ein Begriff ist, wo man viel mehr könnte quasi damit wuchern. Weil ich finde, Hoffnung hat viel mit Gott zu tun. Und wenn man so sagt, ist mir jetzt aufgefallen, ich weiß nicht, ob der Umweg über Gott, ob ich das unterschreibe, ich will keinen Umweg machen. Ich finde, es sollte ja schon irgendwie dabei sein. Und ich finde, wenn ich aber Hoffnung sage, dann ist das etwas, wo könnte ein Begriff sein, wo alle, egal woher das kommt, etwas damit können anfangen. Und das Interreligiöse würde ich sogar noch erweitern aufs Nicht-Religiöse. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die würden sagen, sie sind total unreligiös, aber wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme und sie fragen, auf was sie vertrauen, auf was sie treibt, was ihnen eben Hoffnung gibt, zumindest in der Verzweiflung, merke ich, das ist nicht so weit weg von dem, wo ich jetzt halt einfach Gott sage dazu. Aber manchmal geht es, wenn man zu früh, also ich glaube einfach, was wirklich vorbei ist, dass Leute bepredigt werden wollen. Das wollen sie einfach nicht mehr. Und manchmal geht sogar, das bedauere ich zwar sehr, aber manchmal geht eine Tür zu, wenn das Wort Gott zu früh kommt oder Glauben. Und das ist manchmal schwierig. Aber darum finde ich, wäre Hoffnung vielleicht so ein Türöffner, das ist das eine. Und das andere ist, dass das ist so meine Allergie gegen Kulturpessimismus, dass der viel beweinte und beklagte Bibelalphabetismus vielleicht auch eine Chance kann sein. Also ich habe persönlich irgendwie letztens die Erfahrung gemacht, dass mit irgendjemandem, der sich als gut bildet im Journalismus und alles, so an einer Weiterbildung irgendwie so ein bisschen ins Gespräch kommt. Und dann ist man ja immer so ein bisschen der Exot, wenn man da so eine Kirchenzeitung vertritt. Und dann habe ich gemerkt, da ist recht viel Interesse da. Eben, was machen die überhaupt und so. Und dann, was so darum gegangen ist, was man wird ja dann so befragt, wenn man manchmal ein bisschen zusammenzuckt, um einfach so eine Antwort zu geben, eben, bist du gläubig, zum Beispiel? Das ist mir sonst nicht so gefragt worden. Oder was gibt dir das? Und dann war es eben lustig, dann habe ich irgendwie, was ich ja völlig voraussetze, dass man zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass man das einfach kennt. Oder? Das ist einfach klar, das kennt man. Und Das kann man aber nicht mehr voraussetzen. Und dann aber die Geschichte kann erzählen, die Geschichte ist so gut, dass sie eben dann kann ein Türöffner sein, weil jemand sich plötzlich wieder interessiert. Aha, ja stimmt, das ist eine super Geschichte. Und das Nichtwissen eben manchmal auch eine Chance kann sein, dass es nicht gerade so Abwehrreflex gibt, ja, das habe ich im Unterricht gehabt und das sowieso eben, das hat man mir wollen indoktrinieren und so, sondern einfach ein Nichtwissen, wo man wie kann als Türöffner nutzen.
Also ich würde, wenn ich darf, da gerade einhängen. Ich habe während der Schweizer Synode ja müssen das zusammenheben, machen, tun und das ist wunderschön gewesen. Ich habe mir dort aber gerade im Gespräch mit anderen vielen Delegierten und Teilnehmern und Kirchenleitern mir vorgenommen, ich mache alles, was ich mache, kann ich einen Satz aus der Bibel unterlegen. Und der wichtigste dabei ist der aus dem Petrusbrief. Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist. Und zwar steht ja beim Petrusbrief noch jederzeit. Und das ist eine echte Herausforderung, zum Beispiel in der jetzigen Zeit mit diesen Kriegen und so. Aber ich denke, dass so Orte wie Boulder genau das können. Wie in einer schwierigen Situation oder auch einfach ganz gewöhnlich Hoffnungsschimmer definieren und sagen, das ist Hoffnung. Und ob ich jetzt das mit dem Petrusbrief begründe oder mit einer Erfahrung in einem kamerunischen Spital, kommt ja letztlich nicht so darauf an.
Ja, wenn man da glaubt, dass Gott gibt, ist ja im Spiel gewesen, oder?
Aber was ich da damit auch will sagen, ist, ich schreibe im Buch, es braucht Ort, wo man Kirche sein kann, auf Zeit und bei Gelegenheit. Also, wo ich hingehen kann und eine Erfahrung machen kann, eine Erfahrung mit Gott, eine Erfahrung mit Menschen. Und dann kann ich wieder heimgehen und kann ein Stück weit sein lassen. Und das Zweite, was ich denke, wenn man den mit der Hoffnung wirklich fest ernst nimmt, dann tun wir auch das Wissen uns aneignen. Nämlich das Wissen darüber, wo geschieht Hoffnung, wo teile ich Hoffnung, wo entdecke ich Hoffnung. Und ich sage dem gerne Hoffnungswissen. Und ich denke, Bouldern ist ein Ort, wo man aus der Begegnung und aus der Auseinandersetzung, aus der Diskussion, aus dem Diskurs, kann das Hoffnungswissen nähren.
Ich weiß, das ist jetzt für jemanden, der das natürlich erlebt hat, der weiß, was an diesem Ort möglich war, was dort für Segen und für einen Geist gewirkt hat. Das ist natürlich eine Herausforderung, Madeleine, wenn ich das sage. Aber ich würde da ein bisschen gegenhalten. Also die provokative These ist für mich tatsächlich, es war sehr gut. Auch Tanja Oldenhage und andere schreiben das, die ja auch sagen, schade, dass es nicht mehr so ist. Aber sollten wir nicht sagen, das mit Bouldern, mit diesem Ort und was dort geschieht ist, das war eine sehr gute Zeit. Aber wir müssen jetzt weitermachen. Ich halte das für möglich, dass ein guter Geist sich auch von einer Institution, von Gebäuden und von Orten auch löst. Und für mich wäre dann eben die spannende Frage, muss das jetzt unbedingt mit diesem Ort so verbunden sein, so leid mir das auch tut, wo wabert der Geist von Bouldern denn heute sonst noch rum? Ja, er wabert doch in Leuten, er wirkt, er fließt und strömt in Leuten, die diese eigenartige Mischung haben. So eine kerngesunde Treue zur Kirche, ein Engagement für Kirche. Das sind Leute, mit denen kannst du Pferde stehlen, aber sie sind zugleich immer auch die Unruhestifter. Und das hat es in der reformierten Kirche Zürich auch immer gegeben. Jetzt die Tage kommt, ist ja eine Studie rausgekommen über das fromme Zürich. Diese frommen Konservativen, die dann teilweise auch zu den Evangelikalen wurden und auch ausgewandert sind in die Freikirchen, das war auch diese eigenartige Mischung. Die waren sau unbequem. Die haben richtig, richtig Lärm gemacht. Aber sie waren auch echt in weiten Teilen Leute, auf die konntest du dich verlassen. Das wäre für mich Geist von Bouldern heute. Dass man zum Beispiel, ich nehme mal hier das RefLab, ja, das RefLab, das wird teilweise ja auch innerhalb der Kirche durchaus, genau wie Bouldern auch, kritisch befragt. Was machen die da? Ist das noch Evangelium oder kann das weg? Ja, so. Und die sagen, ja, ja, sehr wohl, aber wir bilden jetzt eine digitale Community. Der Ort, an dem wir uns versammeln, der ist digital. Weil in der heutigen Zeit ist das schwierig, wenn du für interessante Themen und sinnsuchende Menschen, wenn du die an einen Ort zusammenrufen willst und so. Und es sind aber Leute, die mit ganzem Herzen für Kirche sind, aber sie sind zugleich auch Anstifter für eine völlig bisher vielleicht undenkbare Form von Kirche. Also das wäre für mich so ein Punkt, wo ich denke, man könnte Bouldern auch wirklich, und vielleicht müssen wir das auch, etwas von dem Ort an sich losgelöst denken und sagen, na gut, hoffentlich funktioniert der Hotelbetrieb.
Ja, das stimmt. Also wir sind jetzt schon sehr lange, jetzt könnten wir gerade nochmal ein Thema auftun.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, das ist für mich sehr Chile. Also ein Ort haben und kein Ort sein. Oder sich, also ein Ort und nicht Ort, oder? Also Chile ist für mich ja auch nicht nur der Chile Raum oder nur die Chile Gemeinde. Aber trotzdem braucht es den Chile Raum. Aber wenn Chile nur noch im Chile-Raum ist, dann ist es nicht im Chile. Also Chile braucht ja auch den Ort und den Nicht-Ort. Und vielleicht kann man das bei Bouldern auch sagen, es braucht den Ort, solange er noch quasi einigermaßen tragbar funktioniert. Und das versucht man jetzt mit dieser Wohnüberbauung durchaus. Also es kann ja den Ort brauchen und trotzdem soll sich der Geist nicht dort drin an dem Ort irgendwie gefangen sein, sondern eben weht, wo er will und soll überall wabern. Und das schließt sich ja überhaupt nicht aus, oder? Also Ort und Nicht-Ort oder Utopie auch, das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
Ich denke, das ist völlig richtig. Völlig richtig. Und darum denke ich, dass die Transformation, die jetzt stattfindet, die geht in die Richtung. Der Ort, du musst einfach kommen. Dann siehst du den Ort, dann erlebst du den Ort. Da ist sehr viele Seminargruppen. Vor allem zum Beispiel Sensirion oder Pfonak oder Dekan, also Industriebüro, oder Zürcher Kantonalbank. Ein Ort, wo sie können ihre Weiterbildungen machen können. Und sie sagen, das ist einfach ein super Ort, es ist einfach, wir können draussen und drinnen arbeiten, wir sind gut verpflegt und es hat jetzt nicht den Spirit wie Kappel, aber es hat einen. Und das andere ist, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass man das Plateau so naturnah macht, dass man dann Sachen erleben kann. Also, wir haben Rehe, es hat ein Hermelin, wo man angegössert und so weiter. Dann sind das auch wieder Erfahrungen, die man machen kann. Ich bin jemand, wo stark mit dem Fokus lebt, dass Erfahrungen sehr sinnvoll sind fürs Leben. Und man kann Erfahrungen machen und das finde ich super. Und ganz klar, ganz laut, Bouldern ist immer im Werden. Bouldern wird sich verändern. Bouldern ist nicht ein festgelegtes Kloster. Ich habe nichts gegen Klöster, aber es ist festgelegt. Bouldern ist nicht festgelegt.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch hier am Stammtisch, Madeleine. Kommt auf Bouldern, das Jubiläumsfest ist am Samstag und am Sonntag.
Nein.
Oder nur am Sonntag? Sag's recht. Nur am Samstag. Das ist der, habe ich es recht?
2. September.
Der 2. September, genau. Dann kommt auf Bouldern am 2. September. Wir verlinken das in den Shownotes, das ganze Festprogramm. Bouldern Texte sind am Anfang erwähnt worden. Das sind, für die, die es nicht kennen, dass die Tageslosungen werden ausgelegt von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Die Bouldern Texte kann man in gedruckter Form abonnieren oder man kann sie abonnieren als Newsletter. Auch das verlinken wir. Macht das. lesen die Boulderer Texte. Das hilft.
Und wir haben zwei neuere Publikationen, die letztere mächtig stolz und etwas früher gekommen. Am Anfang ist eines, Aufbruch ist am eines, aber Weitergehen ein anderes. Das sind zwei tolle Bücher, wo man auch ganz, ganz viel über Bouldern und was dort passiert ist und was das für ein Ort gewesen ist, erfahren kann. Können wir auch noch die Angaben, wie man das erwerben kann, können wir auch mit dazu nehmen. Fand ich sehr erhellend, was dort geschrieben ist.
Genau.
Und man also kann ein neues Buch, also das neue Buch über Visionen, denke ich.
Genau. Also es gibt reichhaltige Shownotes mit Newsletter und Literaturtipps und Festprogramm. Herzlichen Dank fürs Zuhören. ja, wer weiß, wenn es um Visionen geht, haben da vielleicht auch etwas gesehen. Und eben sonst können wir schauen, wie es auf Bouldern ist. Ist wirklich sehr ein schöner Ort. Danke euch vielmals fürs Mitdiskutieren und einen guten Tag, gute Woche. Ciao miteinander.